Herzlich willkommen zurück bei Verstaubt und Altbacken. Ich bin Martin Minke und wieder an meiner Seite, um alle Folgen von Familie Dr. Kleist zu besprechen, ist mein lieber Freund Konstantin. Konstantin, grüß dich.
Hallo Martin, hallo.
Ja, wir müssen noch ein bisschen warten darauf, dass es wärmer wird draußen. 7. März heute, aber noch ist es noch nicht ganz so frühlingshaft. Ich hoffe, es wird in den nächsten Tagen ein bisschen milder noch, aber ja, es ist immer so ein bisschen März, ist ja immer um meinen Geburtstag rum. Und da habe ich immer so das Gefühl, ja, jetzt wird's, und dann muss man doch immer noch länger warten, bis es dann wirklich wieder richtig warm wird.
Ja, weil der April noch so dazwischen switcht. Aber bist du eigentlich sehr zufrieden mit deinem Geburtstag? Also,
mein Geburtstag ist ja erst Sonntag, aber ja, also mal gucken, was wir so machen.
Nee, ich meine jetzt sozusagen so an sich so mit Anfang März. Also,
ach so.
Ich bin ja Ende März Kind und ich finde, dass das wirklich ohne Quatsch, das ist der beste Geburtstagstag überhaupt.
Eigentlich schon. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber es ist im Grunde nach Weihnachten und dann ist aber auch weit genug weg von Weihnachten. Also man hat so das Gefühl, man bringt so Weihnachten hinter sich und dann hat man gleich das nächste, was so als Fixpunkt im Kalender steht, und dann ja, und dann ist eine Weile nichts, aber dann hat man ja auch den Sommer noch dazwischen. Also eigentlich, ja, habe ich wirklich mir noch nicht so Gedanken gemacht, aber ja. Ich würde ihn jetzt nicht ändern. Also ja.
Weil bei mir ist es oft so, dass der 29. März ist oft, wenn der verbunden ist auf den Sonntag hin, kriegt man ja immer noch, also ich kriege immer rund um meinen Geburtstag ja noch die Sommerzeit geschenkt.
Hm.
Das ist immer praktisch. Manchmal, wenn ich so Geburtstag habe an einem Sonntag, ist sozusagen das der Tag, das Startsignal, jetzt wird es auch wieder Sommer. So, das ist so ganz cool.
Es ist ja auch, ich glaube, das könnte daran liegen, dass ich so gerade Zahlen mag. Wenn ich irgendwo im Geschäft bin, kaufe ich ja oft gerade Anzahl von Dingen. Also wenn ich irgendwo drei Flaschen Bier kaufe, das mache ich nicht. Das könnte daran liegen, dass meine Geburtstagszahl die 10 ist, denke ich gerade so. Weil ich mag das gerade an dieser Zahl, 10.
Ja, okay. Das ist lustig. Ich sage es immer und immer wieder. Hier erfahre ich immer wieder neue Dinge, dass du zum Beispiel auch so gerade hast du es auch mit Lautstärke, wenn man irgendwo Volume dass man das so auf 12 oder 14 macht oder so.
Ja, auf jeden Fall. Eine 13 mag ich nicht. Eine 15 geht noch. Das ist ja wieder irgendwie teilbar durch 5, aber sowas wie 13 oder 17 mag ich nicht.
Ah, Primzahlen gar nicht. Okay. Mhm. Ja, das ist ganz lustig, weil auch deine Mutter hatte mal, mit der hatte ich mal ganz kurz geschrieben, das war, glaube ich, das ist ewig her. Ich glaube, Anfang Dezember oder so war das. Nee, nicht Anfang Dezember, Ende, warte mal, muss ich nochmal sagen, das war, glaube ich, Anfang Oktober letztes Jahr.
Mhm.
Und da hatte sie auch geschrieben, dass du neulich was über, wie du erzogen worden bist, erzählt hast.
Mhm.
Und in dem Podcast, und das war für sie dann auch interessant zu hören. Also du merkst, es gibt auch ein privates Interesse mittlerweile. Nicht nur der Analytiker Martin Minke ist hier unter Beobachtung, sondern auch der Privatmensch.
Tja, davon gebe ich aber auch genug von mir preis. Das ist ja durchaus bewusst.
das Salz in der Suppe.
Ja.
Oder der Zucker im Kakao, um mal eine Überleitung zu machen.
Oh, ja, da könnte man ja fast jetzt direkt in die Szene.
Das ist ein bisschen zu früh. Wir wollen noch einen kleinen Rückblick oder kurze Zusammenfassung vielleicht vorab machen. Peewees Rückkehr heißt ja die Folge, 55. Eine gute Folge für dich oder mausert sich so langsam? Jetzt kommen wir ja an den Punkt, wo man nicht mehr, das ist jetzt keine Schonfrist mehr für die neue, sondern langsam kommt
ja.
So rein.
Ja, das stimmt. Ja doch, also ich fand die eigentlich ganz gut. Mal gucken, wie sich das noch so weiterentwickelt. Also ich habe im Ausblick schon gelesen, dass es da eventuell noch weitergeht in der Handlung von Peewee. Aber generell fand ich es ganz schön, mal wieder so eine Story zu haben, eine Medizin-Story um eine der privaten Figuren. Ich glaube, das hatten wir das letzte Mal mit Johannes und seiner Herzgeschichte Anfang von Staffel 4. Und jetzt eben wieder mal. Und das ist dann immer noch mal eine andere Form von Notwendigkeit, Dringlichkeit, mit der diese Medizin-Stories dann behandelt werden, wenn es eine unserer Figuren betrifft und nicht nur irgendwie die Person der Woche, die dann danach nie wieder vorkommt.
Also, ja. Das klassische Problem der Kleist, jetzt muss ich mal langsam füllen, wer schon alles gesundheitliche Probleme hatte. Johannes hatte welche.
Ja, also lass uns ruhig nochmal von vorne bis hinten gehen. Also
ja.
Lisa hatte, als sie in Staffel 1 gegen den Laternenpfahl geknallt war mit dem Kopf.
Stimmt, das war das, genau.
Ja, Johannes hatte die Geschichte mit dem Herzen. Inge hatte diese Stoffwechselerkrankung, diese thyreotaktische Krise oder wie das hieß. wo sie irgendwie so, ja, so ganz gereizt war und dann auch, also auf jeden Fall hatte Inge was. Gut, Marlene hatte den Schlangenbiss.
Genau, stimmt, ja.
Ja, Clara, hatte Clara irgendwas? Ich glaube
Die
schon,
war
die
ja,
ist so, aber.
mir auch. Also sie war ja auf jeden Fall auch so beim Arzt. So haben die sich ja auch kennengelernt. Ich weiß nicht, ob
Das
das.
war halt ihre Mutter, ne, die so schwer krank war.
Ja, stimmt.
Ja.
Genau, das kann man ja auch noch mit draufnehmen. Marlenes Schwester ist gestorben.
Ja, Paul hatte ja schon als Neugeborenes Probleme. Das war ja die erste Folge, in der Paul als neugeborenes Baby, als fast noch Embryo
Stimmt.
aufgetreten ist. Er hatte Paul schon medizinische Probleme, die Christian lösen musste.
Ja, das ist wahr. Und Pivi ist jetzt gefühlt dran,
Wie
ne?
ist jetzt dran? Ich überlege, ob er vorher schon mal irgendwas hatte, aber ich glaube nicht so. Da war es sein Paragliding-Trainer oder so, also Leute, die mit Pivi zu tun hatten.
Ja.
Aber nicht Pivi selbst, ja.
Ja, das Umfeld ist ja sowieso sofort vergiftet
Stark
und
gefährdet, ja.
stark gefährdet. Genau, da geht ja. Also, ich sag mal so, es ist ja interessant, dass Nora schon alle möglichen alle möglichen alternativmedizinischen und pseudowissenschaftlichen Theorien ausgepackt hat zur Heilung, aber noch nie auf den Gedanken gekommen ist, dass von Christian vielleicht auch eine negative Aura auf die Gesundheit seiner Mitmenschen ausgeht.
Stimmt,
Ja, doch.
dabei hatten wir auf jeden Fall Aura und Energie und sowas hatten wir alles schon in diesem Nora-Koffer. Also von daher hätte das durchaus zur Sprache kommen können, ja.
Genau.
Nora selbst hatte auch noch keine Probleme, ne? Aber irgendwie ihre Mutter, glaube ich.
Genau, ihre Mutter war schon mal dran und da stimmt, das ist also, da es eine Figur ist, darf man das ja schon sagen. Aber eigentlich wäre das mal eine interessante Konstellation, dass sozusagen die Sprechstundenhilfe plötzlich sagt, und ich bin als nächstes dran.
Also mal schauen. Wer ist denn noch offen? Also Christian selbst, der hatte, glaube ich, einmal so Rückenschmerzen, aber da hat Michael ihn sofort wieder eingerenkt. Wäre
Ja.
natürlich mal eine interessante Story, um vielleicht mal Michael jemanden heilen zu lassen, aber ich glaube, da ist Christian einfach zu sehr auf dem Podest als
Was war
Hauptfigur.
eigentlich, fällt mir jetzt gerade erst auf, beim letzten Mal der tiefere Handlungsstrang hinter dem kleinen Unfall von Christian beim Fahrradfahren? Hatte das noch irgendein, ist dadurch irgendwas entstanden eigentlich?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, weil da hätte man ja sonst auch was draus bauen können. Michael ist jetzt sozusagen neu in der Familie und muss ist noch sozusagen, da muss
Ja,
noch was passieren.
das stimmt, da könnte noch was passieren.
Michael, Nora, Clara, das sind noch
Ja,
die.
und vielleicht Anna, die jetzt neu dazukommt. Ja,
Ja,
und
stimmt.
Bernd Spengler hatte zumindest immer mal wieder so Arztbesuche, wo er wieder eingerenkt wird und so.
Ja, genau, aber der
Ja,
ist ja kein Mitglied der Familie.
das stimmt, ja.
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 Aber mir ging es auch so. Also ich habe ja sowieso Sympathien für den neuen Peavy auch und ja, die, also ist jetzt nicht groß auf oder abgefallen, die Folge. Aber ich habe es gerne geguckt.
Ja.
Aber was genau mir gefallen hat und was nicht, da gehen wir natürlich jetzt in medias res.
Oh, den hat man lange nicht in Videos res.
Ja.
Ist das eigentlich Latein?
Sage ich jetzt, ich würde jetzt sagen, ja.
Okay, es ist Griechisch. Nein. Gut, dann machen wir doch, dann kehren wir heim. Nein, das ist keine gute Überleitung. Dann machen wir doch die Folge und steigen ein in Peewees Heimkehr. Wir beginnen im Haus Kleist, wo Christian Paul ermahnt, den Kakao nicht zu löffeln. Ich hätte fast Kaffee gesagt. Habe ich übrigens früher auch immer gemacht. Allerdings nicht den Kakao, sondern die Milch, wenn ich so Cornflakes gegessen hatte. Habe ich immer so das gelöffelt. Und das war auch immer so von wegen, der Bus fährt zu einem festen Zeitpunkt zur Schule. Wenn du ihn verpasst, dann gibt es keinen, der noch pünktlich kommt. Das heißt, bitte löffel nicht die Milch. Also auch hier wieder eine
Ja,
Erziehungssache.
ich überlege gerade, ich glaube aber bei mir gab es immer gar keinen. Ich weiß, dass ich bei uns immer Brot zum Frühstück gab und ich das aus irgendeinem Grund dann als totalen Luxus immer empfunden habe. Auch bis heute zelebriere ich das, dass es Müsli und Joghurt sozusagen, das mal zum Frühstück zu haben, weil wir das früher irgendwie nie hatten.
Ah, okay.
Man nimmt das ja immer so als Gott gegeben hin als Kind.
Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war bei uns einfach zur Auswahl und ich habe keiner denn so, weil das war einfacher, einfach eingießen und
Ja.
Zeug in die Schale und auslöffeln, als jetzt ein Brot zu schmieren und sich morgens zu überlegen, was mache ich rauf aufs Brot und so.
Ja.
Also der Deal zwischen Paul und Christian ist, er könnte ihn morgen eine Stunde früher wecken, damit er den Kakao auslöffeln kann, aber dann erfährt Paul, dass er dafür auch eine Stunde früher ins Bett muss und trinkt den Kakao ganz schnell aus. Und dann gibt es eine Umarmung zwischen Vater und Sohn und Paul macht seinen Schokomund aus Versehen auf das frische Hemd von Christian. Und Inge kommt herein und sagt, sie hat gerade neue Hemden in den Schrank gehängt. Also es gibt noch Hemden für Christian.
Irgendwie lustig, dass ihm das gar nicht auffällt, oder? Also,
Ja.
aber ja.
Bis auf eine Szene später ist Inge in dieser Folge weiterhin so ein bisschen die Haushälterin. Also es gibt eine Szene, wo sie eine gute Mediatorin ist in der Familie. Aber hier und ein paar weitere Szenen sind im Grunde wieder Inge, die ja, Hemden wäscht und sowas alles, also die nicht viel zu tun hat.
Ja, was irgendwie Wahnsinn ist, dass die jetzt auch mittlerweile, ich meine, die wohnt jetzt in einem anderen Haus, hat ein eigenes Café, also ist so selber betrieblich wirklich gefragt und kommt dann in ein anderes Haus, um da, es muss ja anscheinend hat sie einen Schlüssel und es ist wohl völlig selbstverständlich, dass sie die Hemden bügelt.
Also,
Also
so wie am Anfang von Staffel 1, als das völlig unklar war, was das Verhältnis zwischen Inge und Johannes ist, dass sie
ja.
immer zu dem alleinstehenden Mann, der in seiner Villa wohnt, nach Hause kommt und ihm die Wäsche macht.
Ja, genau.
Genauso ist es jetzt wieder, das Verhältnis. Ja.
Ja.
Wir sehen Lisa mit Rosalie schaukeln und Michael kommt und es gibt ein paar Familiendinge zu besprechen und dann wird Lisa angerufen. Peewee ist dran, er braucht ihre Hilfe. Aber keiner soll's wissen, dass er es ist am Telefon und deswegen behauptet Lisa gegenüber Michael, dass es Sarah war am Telefon. Michael kennt sie nicht und das ist ganz selbstreferenziell hier an dieser Stelle, weil ich glaube, Sarah als Figur ein Thema war, als Michael noch nicht in der Serie war. War also tatsächlich gut aufgepasst, sage ich mal. Und Lisa meint, ja, die habe ich ewig nicht gesehen. Also und das stimmt ja auch. Ich glaube, Staffel 2 oder so kam Sarah das letzte Mal vor.
Ja,
Also
stimmt.
ja, ewig nicht gesehen. Und ja, Peewee und Lisa verabreden sich am Tennisplatz. An demselben Morgen kommt Christian jetzt zu Clara ins Zimmer, hat immer noch den Schokomund auf dem Hemd und Clara versucht sich zu schminken und ist ein bisschen schlecht gelaunt und flucht hier mit dem Wort Scheiße. Da war bei mir so ein Piepen dann drauf, weil das musste zensiert werden. Nein, ist Quatsch. Aber nee, aber trotzdem ungewöhnlich. Also auch wenn ich so halb als Scherz meinte, dass so fluchende Sprache kommt selten in Familie Dr. Kleist vor, glaube ich. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja. Und niemand weiß in dem Haus, wie sie sich mit Schminke helfen kann, weil ja, keine Frau im Haus und Lisa ist ja nie da. Und ja, Christian gibt ihr eine Umarmung und es landet ein weiterer Fleck mit dem verschmierten Make-up auf dem Hemd und sie dekorieren das Hemd dann noch mit ein bisschen Lippenstift, das hat noch gefehlt für das Ensemble. Spengler. Ist übrigens witzig, ne? Ich schreibe immer Spengler und ganz selten Bernd, aber dabei ist Spengler eigentlich der viel längere Name als Bernd, aber
Ja,
ich weiß nicht.
stimmt. Ja, noch ist er ja der Bürgermeister.
Ah, Bürgermeister Spengler übt eine Rede über Nachhaltigkeit und dann kommt Anna herein, seine Schwester, und Spengler meint, er wollte einiges noch mit ihr besprechen, aber Anna ist ein Morgenmuffel und hat noch nicht so richtig Energie. Spengler kriegt dann auch einen Anruf und muss eigentlich los und redet nur ganz kurz noch darüber, dass die Renovierung der neuen Räumlichkeiten, die sie gekauft hat oder gemietet hat, von ihm eingeleitet ist. Aber Anna muss ihm noch sagen, wie die Wände sein sollen und Anna ist etwas nachdenklich. Und hier ist mir aufgefallen, das Make-up-Problem ist wieder da. Also speziell Walter Plate sieht hier total zugekleistert aus auf der Stirn, unter der Nase mit völlig krankem Make-up.
Aber stark, dass du das Wort zugekleistert sagst.
Unbewusst. Ja, und dann gibt es noch irgendein Gespräch über Tee und aber das erschien mir hier nicht wichtig. Peewee ist am Tennisplatz und fragt einen Freund telefonisch, ob er ein paar Tage da schlafen kann bei ihm. Und dann kommt Christian in der Praxis an und es gibt so Bohr- und Schleifgeräusche aus den Räumen über ihn und überall liegt Staub. Und Nora sagt zu ihm, dass oben der Boden geschliffen wird bei offener Tür und der Handwerker lässt sich nicht sagen. Und dann sagt Christian, na, das wollen wir mal sehen, geht nach oben und droht dem Handwerker mit Ordnungsamt. Und dieser Bauarbeiter ist wirklich sehr stressresistent. Denn als Christian seinen kompletten Monolog gehalten hat und hier ist eine Praxis drunter und was ist mit Leuten, die lungenkrank sind und so weiter, sagt er nur, wenn sie sich so aufregen, dann kriegen sie einen Herzinfarkt und geht und meint, er muss jetzt weiterarbeiten. Also er lässt sich wirklich nichts sagen. Nora hat nicht gelogen. Und dann kommt Anna dazu und wusste nicht, dass Bernd heute schon beginnen wollte mit den Arbeiten und hofft, dass Christian nicht die erste Nachbarschaftsklage gegen sie einreicht. Und Christian antwortet, nein, nein, er legt sich nicht mit einer Anwältin an, aber dafür möchte er nachher zum Essen eingeladen werden. Das ist ja dann eine außergerichtliche Einigung. Peavy ist am Tennisplatz, Lisa kommt mit dem Fahrrad an und Peavy erzählt, ihm wird vielleicht der Sieg in Erfurt aberkannt, denn er hat eine positive Dopingprobe. Er hat zwar nicht gedopt, aber der Test war positiv, meint er. Lisa könnte sich vorstellen, dass die Proben vertauscht wurden und ob es schon eine B-Probe gibt, fragt sie. Da gibt es noch kein Ergebnis, sagt er. Aber er wollte sie sprechen, weil sie ihn in der Klinik testen könnte. Er ist sich sicher, nichts genommen zu haben, auch nicht versehentlich. Nur so zwei Schmerztabletten hat er genommen gegen seine Rückenschmerzen, die er jetzt öfter nach Training und Spiel hat. Und Lisa will sich den Rücken ansehen. Aber Peavy hat von den besten Patienten der Serie gelernt und will nicht zum Arzt und will nicht, dass Lisa Christian was sagt. Und deswegen will Lisa dann erstmal die Tabletten sehen. Die heißen Fentamix und Peavy hat die von einem Kollegen und sie standen nicht auf der Dopingliste.
Hast du dir mal eigentlich überlegt, den Kontext, in dem Peavy da trainiert? Irgendwie finde ich das ja lustig, dass er seinen Tennisschläger in der Hand hat, dass er sein Sportoutfit anhat, aber anscheinend allein auf diesem Tennisplatz ist. Trainiert man Tennis auch alleine? Geht das?
Na, ich glaube, mit so einer, mit so einem,
Selbstschussanlage sozusagen, so, ne?
genau, da kannst du gleich, denn, ja, kannst du so ein bisschen trainieren, aber ich kann nicht sagen, dass ich mich mit Tennis auskenne. Ich finde es nur, erinnert mich nur an unser Schülertheater, wo es so war, okay, wie machen wir deutlich, dass die Figur Ole gerne boxt? Ah, lassen ihn einfach die ganze Zeit Boxhandschuhe tragen. So. So. Also einfach sehr
Ja.
subtile Bildsprache. So.
Ja, das stimmt.
Ich habe mal kurz eingegeben, gerade Fentamix gibt es nicht in der Form. Es gibt Fentanyl oder auch Fentanyl, was ein synthetisches Opioid ist zur Linderung starker, akuter und chronischer Schmerzen und zur Anästhesie. Also wahrscheinlich ist es davon inspiriert, dass man irgendwie so Fenta in den Namen einbaut und dann eben Opioid. Also genau das, was später ja auch zutage gefördert wird, das in diesem Fentamix drin ist.
Ja.
Anna schlendert durch Eisenach und sieht ein Schild mit Wohnung zu vermieten und ruft an und ja, die ist auch sofort da. Sie kann sich die Wohnung sofort ansehen. Also schöne heile Welt.
Ja, so wie man es kennt.
So bist du doch in Bremen damals auch zur Wohnung gekommen.
Ja, exakt. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Also, ich kann, also auch in Berlin ist das, glaube ich, gerade so. Lauf rum und schau dich ein bisschen um.
Ja.
So schnell kann man gar nicht gucken, so schnell hat man einen
Ja.
Mietvertrag unterschrieben.
Christian sitzt ganz kurz in seinem Auto und hat ein Make-up-Buch und Kosmetikartikel gekauft für Clara. Und dann sind wir in der Klinik. Lisa trifft auf Michael. Michael verdächtigt, dass es diese Sarah gar nicht gibt und vermutet, dass Lisa fremd geht. Das ging schnell. Und Lisa erzählt, dass sie Peavy getroffen hat, aber niemandem was sagen sollte. Erzählt von dem Dopingtest und vermutet ein versehentliches Doping und zeigt Michael die Tabletten. Und Michael sagt, er versucht was herauszufinden. Er hat gleich noch eine Blinddarm-OP, aber schafft eine kurze Mittagspause und wird es in der dann machen.
Ich finde ja ganz lustig, dass es dann schon noch erkennbar, dass es so diese Vor-YouTuber, Vor-Tutorial-Zeit noch ist. Also sowas wie das perfekte Make-up auf die Idee, so ich würde dir jetzt ein Buch kaufen, würde heute auch niemand mehr kommen. Also auch das ist, glaube ich, der Generation, die damit gar nicht aufgewachsen ist, schon klar, dass es irgendwie bei YouTube so das alles so erklärt. Also zumindest wenn man Kinder in dem Alter hat, ist, glaube ich, sozusagen so diese ganze Online-Erklärwelt schon irgendwie klar, dass es die gibt. Und so ein Buch, glaube ich, würde jetzt niemand mehr schenken.
Aber wir sind immer hier auch schon 12. November 2013. Also wir sind jetzt nicht mehr in der Vor-Internet-Zeit so. Also
Nee,
das
das
ist
stimmt.
schon.
Aber es ist der letzte Zeitraum, wo das noch nicht so durchgebrochen ist. So ab zwei, ich glaube, das war wirklich schon 2015 war die Welt da schon anders diesbezüglich, was so YouTuber und so anging. Vielleicht gab es doch schon so 2013 Anfänge, aber ich glaube, es ist unfassbar viel professioneller schon geworden, in einem kurzen Zeitraum dann.
Also wenn ich mich zurückerinnere, als ich so angefangen habe, YouTube nicht nur wahrzunehmen, als da posten irgendwelche Leute ihre privaten Videos, wie sie den vom Fünfer mit dem Bauchklatscher runtergefallen sind oder so, also als Fail-Video-Compilation. Das war so ungefähr in dieser Zeit, also so Ende der Abi-Zeit, so, wo ich dann auch so angefangen habe festzustellen, das sind YouTuber, die halt wirklich ganz viele Videos produzieren und eben auch unterhalten mit diesem Medium.
Okay,
Das war so
ja.
12, 13, so in dieser Zeit, ja.
Okay. Ich weiß, dass eine ehemalige Mitschülerin dann 2015 mir von ihrem kleinen Bruder erzählt hat und dass die immer so YouTuber gucken und sowas. Und da meinte ich dann so, Quatsch, nee, das ist doch so, also so richtig YouTuber in dem Sinne, das gibt es, glaube ich, nicht.
Ah, gibt es jetzt aber doch.
Ja, habe ich auch schon gehört, das gibt es.
Hat mit diesem Internet zu tun.
Ja, ich glaube auch. Und dann bin ich aber wieder auf mein übliches Videoportal gegangen, myvideo.de. Gab es doch früher noch so als YouTube-Konkurrenz.
Gab es allerhand. Ne? Gab ja auch dieses, wie ist denn nochmal dieser Max Dome? Dieser ganz schlechte
Oh.
deutsche Streaming-Service, der.
Ja.
Ja, schöne alte Zeit.
Ja.
Kurz trainiert Piwi, also er trainiert lange, aber wir sehen es nur kurz. Und dann sind Anna und Christian beim Spaghetti-Eis essen. Anna sagt, dieses Spaghetti-Eis sieht wenigstens aus wie ein Mittagessen. Und Clara sieht sie und spricht die beiden an und ist anscheinend wenig begeistert, dass Christian wieder mit einer neuen Frau da sitzt. Dann stellt sie so ein bisschen zur Rede. Und als sie wieder weg ist, sagt Christian, das ist meine dritte Pubertät, zwei kommen noch. Und meint natürlich Paul und seine Enkelin, Rosalie. Und ist, ja, oder Anna ist sehr überrascht, dass er schon Großvater ist. Und er sagt, es scheint an den Kleistgenen zu liegen, dass wir alle so früh Kinder kriegen. Und Christian erzählt einmal hier die gesamte Familienstruktur. Also, wir haben sie ja auch schon manchmal versucht zu rekapitulieren, aber hier haben wir sie mal schwarz auf weiß. Er erzählt von Lisa und Peewee, die seine ursprünglichen Kinder sind von seiner ersten Ehefrau. Dann von Clara, die eigentlich nur adoptiert ist. Und von Paul, der das Kind mit Marlene ist. Also, hier haben wir es endlich mal, dass es mal alles aufgezählt wird, aufgedröselt wird.
Ja, ich meine, es kommt ja eigentlich überraschend. Das ist fast so das einzige Mal, wo das so generell vorkommt. Ich glaube auch später im Prinzip nicht. Was, also gut, das Publikum da ist meistens schon von Anfang an dabei und man kriegt ja auch sonst schnell mit, wer so ungefähr mit wem connected ist. Aber es gibt ja auch so Serien, die laufen aber sehr viel seltener. Also die laufen dann, wobei Dr. Kleist läuft ja auch nur alle 2 Jahre. Es gibt ja dann so Serien, wo es sozusagen immer eine Person gibt, der man das nochmal erklären muss, damit neues Publikum eingewiesen ist. So. Und das gibt es dann da echt wenig.
Ja, das stimmt. Also, wir haben es ja, glaube ich, auch mal selber rekapituliert, damit wir es nochmal vor Augen haben. Ich glaube, in irgendeiner Folge, wo Christian sagt, ich habe vier Kinder oder so, dass man so, oder als es darum ging, eine neue Frau oder irgendwas, und dann stellt man so fest, wow, es sind mittlerweile echt viele Kinder von vielen Frauen, so.
Ja, stimmt, ja.
Ja, aber hier hat man es jetzt auch mal in der Serie. Und bei der Erwähnung von Marlene wird er noch so ein bisschen traurig und zurückhaltend und Anna hat die Geschichte von Bernd gehört, also er muss nichts erklären. Und ja, irgendwie ist die Stimmung trotzdem ruiniert und deswegen zieht er dann los wieder zurück zur Praxis. Und auf dem Weg sieht er eine Frau stolpern und hinfallen und die hat, meint sie, einen Wadenkrampf und Christian will sie untersuchen und ja, sagt oder besteht darauf, dass sie mitkommt in die Praxis. Die Frau sagt zwar, sie muss eine Festrede halten, aber das, ja, er ist da hartnäckig und nimmt sie in die Praxis mit.
Der Klassiker.
Der Klassiker. Ja, wir haben hier übrigens mal so zwei lustige Vorstellungen gehabt, was passiert, wenn das wirklich mal in der Realität passiert. Also, stell dir Situation 1 vor. Entweder du bist jetzt, oder Situation 1 ist, du bist Patient in der Praxis Kleist und du wartest im Wartezimmer, der Arzt ist in einer Mittagspause. Und dann kommt der Arzt mit einer Frau herein und sagt, sie ist auf der Straße umgekippt, sie hat einen Wadenkrampf, sie kommt jetzt vor allen anderen dran. So.
Ja.
Das ist, wirst du doch erstmal etwas irritiert, speziell wenn du vielleicht einen Termin hast oder so.
Ja, das stimmt.
Zweite Situation, du bist diese Frau oder du bist eine Person auf der Straße, du hast einen Wadenkrampf oder was auch immer. Und der Arzt kommt zu dir, sagt, kommen Sie bitte mit, ich will Sie gerne untersuchen. Und du sagst, nee, ich muss Sie Festrede halten. Und so, ah, nee, nee, bitte, bitte. Sie kommen sofort mit. Und in der Praxis geht ihr dann gemeinsam rein und ihr kommt ins Wartezimmer und er sagt, hier sind noch 8 Leute vor Ihnen, setzen sich hin. Haben Sie Ihre Chipkarte? Hier ist eine bunte zum Lesen. So, ein, 2 Stunden. dann geht's los.
Ja, stimmt. Es ist eigentlich nur seltsam. Die einzige Variante wäre, dass er seine Pause kürzt für sie und dadurch niemand anderes irgendwie leidet. Aber an sich hast du recht. Er kommt im Normalfall auch nicht gut aus der Nummer raus. Ja.
Wäre natürlich auch gut, wenn er sagen würde, ich würde sie gerne mal in der Praxis untersuchen. Heute haben wir Sprechstunde von 8 bis 9. Das ist schon vorbei. Morgen von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Also morgen, okay. Nee, dann machen wir es übermorgen. Also ist dann, man merkt so, okay, die Akutsprechstunde ist einfach sehr, sehr kurz. Ja. Lisa ist vor der Klinik und hat Kaffee für Michael und Michael hat recherchiert, Fentamix ist in Deutschland noch nicht zugelassen, es ist für Krebskranke im Endstadium, fragt sich also, was für Schmerzen Peewee hat und das gibt ihm zu denken, hoffentlich hat er keine Ahnung, was er da einnimmt, aber im schlimmsten Fall ist es weit mehr als Trainingsschmerz. Michael meint, er muss sich das ansehen und Christian muss es auch wissen. Und Lisa knickt ein, obwohl sie nichts sagen sollte und sagt Michael, wo Peewee ist, nämlich auf dem Trainingsplatz, auf dem Tennisplatz, wo er offenbar den ganzen Tag ist. Christian untersucht die Frau. Sie sagt, sie hat seit heute früh Schmerzen. Sie neigt zu Krampfadern und Schweregefühl in den Beinen. Das hat sie von der Mutter geerbt und heißt Frau Wegert. Und Christian meint, Frau Wegert, wir machen jetzt eine Ultraschalluntersuchung. Und Frau Wegert meint, können Sie mir nicht einfach eine Spritze geben und dann kann ich morgen wiederkommen, denn heute ist der 90. Geburtstag meiner Mutter. Und Christian erzählt, was es alles sein könnte und dass es lebensgefährlich sein könnte. Und Frau Wegert weiß das alles, weil ihr Vater daran gestorben ist, woraufhin auch da Christian nochmal aufhorcht, also eventuell irgendwas Erbliches. Und Christian möchte, dass jemand ihrer Mutter Bescheid gibt. Die Feier findet auf der Wartburg statt. Und er will sie stattdessen lieber untersuchen. Und dann wird ihr aber plötzlich ganz schwindlig und Christian stellt fest, schlechte Blutgase und ruft die Klinik an. Es ist ein Verdacht auf Lungenembolie. Wir haben übrigens mal kurz den Fachmann zu Rate gezogen, unseren verstaubt und altbacken Gast, Alumni Matthias Hohleiter. Mhm. Ich habe mit ihm telefoniert, weil es mir einfach, also mir kam es spannend vor, dass ein Wadenkrampf, den sie zu haben schien, zu einer Lungenembolie führen könnte. Und ich wollte mir das nochmal genau erklären lassen. Mhm. Aber er sagte, das kann man nicht so sagen. Ein Wadenkrampf wäre das in dem Fall denn nicht, sondern man verwechselt den Schmerz der Thrombose, die im Bein sein kann, mit einem Krampf. Und eine Thrombose kann zu einer Embolie führen. Also eine Thrombose ist ein Blutgerinnsel, das ein Blutgefäß verengt oder verschließt. Und eine Embolie ist eine seltene Komplikation davon, die dann aber sehr ernsthaft sein kann. Und man kann sich das bildlich so vorstellen, ein Gerinnsel löst sich von der Wand einer Vene und wird dann mit dem Blut fortgeschwemmt und verstopft irgendwo, wo es ankommt, dann ein Lungengefäß. Und dadurch kann dann die Lunge schlecht Sauerstoff aufnehmen.
Boah, da hast du aber, eigentlich wäre das ja fast ein Teil von der neuen Rubrik. Um welche Krankheit ging es dieses Mal? Das wäre eigentlich hier wirklich so ein
Medizin-Podcast.
Genau. Ja. Okay, aber interessant. Gute Recherche.
Peewee ist auf dem Tennisplatz, Michael erscheint und Peewee hat auch sofort Schmerzen, als wäre Michael irgendwie gerufen worden. Und er kramt nach der Tablette, nach dem Tablettenpäckchen und Michael sagt, tu das nicht, Peewee. Und sagt, ja, Lisa hat gepetzt, aber mit Recht. In diesen Tabletten sind Morphine. Aber Peewee erwidert, ohne sie konnte er nicht mehr spielen. Michael meint, er muss sofort mitkommen. Peewee sagt, Christian reißt mir den Kopf ab. Und Michael, ja, richtig, aber vorher tut er alles, damit du gesund wirst. Dann sehen wir Frau Wegert, die in den Krankenwagen gebracht wird. Nora wird oben unterdessen angerufen von Michael, der eben diese Situation erklärt mit Peewee. Und Christian kommt rein und eilt dann sofort wieder los wegen dieses Notfalls mit Peewee. Und im Treppenhaus blockiert ein Schrank den Weg, der gerade nach oben getragen wird. Und Christian klettert über das Geländer und beschwert sich dann noch bei Anna, dass das hier so nicht geht. Er hat Notfälle, er muss ab und zu hier rein und raus gehen können. Und Anna fängt noch an, irgendwie zu erklären, ja, ich wusste nicht, dass der heute schon geliefert wird, als er aber auch schon wieder aus der Tür ist.
Irgendwie weiß sie überhaupt über wenig Bescheid, dass sie schon frühzeitig die Arbeiten in dem Haus anfangen, dass die Möbel jetzt schon geliefert werden.
Und ja. So. Es scheint auch vieles Bernd zu regeln. Ne? So ohne
ja, das stimmt, der entscheidet das ja. Ich finde ja bei Peewee übrigens die Vorstellung ganz lustig, dass Christian alles tut, damit er gesund wird, um dann, wenn er gesund ist, erstmal ihn ordentlich, ihm wirklich den Kopf abzureißen. Das fände ich eine schöne Vorstellung.
Ja, wir kennen ja Christians Spruch in dem Fall, Was machst du denn für Sachen? So.
Ja. Ja, stimmt.
Stimmt, ist diesmal gar nicht gefallen, von wegen, dass Peewee nicht kämpfen will.
Ja, ach, Martin, warte ab, warte ab.
Oh je. Röntgen wird gemacht von Peewee und Michael und Christian sind hinter der Scheibe und stellen fest, es ist ein Spinaltumor und dazu auch noch ein ziemlich großer. Seltsam meint Michael, dass es noch zu keinen Lähmungserscheinungen gekommen ist. Als Peewee dann aber aus der Röhre kommt und zu ihnen ins Zimmer, sagen sie das nicht so richtig sofort. Also sie sagen nicht sofort, es ist das und das, sondern sie wollen erstmal weitere Tests machen. Dadurch ist Peewee aber auch sofort skeptisch und sagt, es ist was Ernstes, oder? Und Michael meint, das wollen wir herausfinden. Irgendwie, das sieht man dann gar nicht, wie sie die weiteren Tests machen, sondern in einer nächsten Szene erklärt dann Michael, was ein Spinaltumor ist und dass er sehr selten ist, aber oft gutartig. Leider wird er recht spät oft, nee, leider ist er in diesem Fall sehr spät erkannt worden, weil Peewee diese Tabletten genommen hat, um die Tests, um die Schmerzen zu überstehen. Und es gibt bereits eine Einwucherung im Wirbelkanal, also müssen sie ins Rückenmark schneiden. Es besteht also das Risiko einer Lähmung. Chemo kann man aber nicht machen, weil diese Tumore da oft nicht drauf ansprechen. Peewee will aber nicht gelähmt sein, er will lieber sterben, als eine OP zu machen. Und Christian redet auf ihn ein und meint, wir brauchen die OP auch für die Diagnosesicherung. Darauf basiert dann unsere Behandlung. Und hatten wir nicht das Gleiche, also diese Tumorgeschichte irgendwie im Rücken oder so, auch am Ende von Staffel 4 mit dem Jungen, dessen Familie ohne Elektrizität gelebt hat?
Wo es dann die Diskussion gab, ob die Eltern aufgrund religiöser Gründe da nicht die OP einwilligen
Genau,
sollen.
genau.
Oh,
Also ich glaube, das war
ich
doch
kann
auch
mich
so,
an die
dass er
Umstände
eben
erinnern, aber.
Sport gemacht hat, also gerannt ist und dann immer
Ja,
so
stimmt.
Rückenschmerzen hatte und seine Beine nicht gespürt hat.
Ja.
Also es war, glaube ich, dasselbe
Ja, okay.
Krankheitsprinzip.
Das wäre aber mal eine interessante, das wäre mal eine interessante Folge, wo sich irgendwie zwei Kleistpatienten im Krankenhausbett begegnen. Die teilen sich dann ein Zimmer oder sowas. Quatschen
Ja.
nochmal. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie sowas.
Ja. Auf jeden Fall kommt dann Professor Matthias Keil in das Zimmer dazu und sagt, er wird morgen operieren und Michael wird ihm assistieren. Aber Peewee gibt die Einwilligung nicht. Und ja, Michael sagt, ohne OP gibt es auf jeden Fall dauerhafte Lähmungen. Und Keil sagt auch, nur mit der OP haben wir eine Chance und erklärt nochmal die ganzen Abläufe und dass Peewee damit eigentlich sehr gute Chancen hat, wieder gesund zu werden mit der OP. Er kann verstehen, dass Peewee die Diagnose erstmal verarbeiten muss, aber wir brauchen eine sehr schnelle Entscheidung. Und Peewee sagt, ich habe die Entscheidung soeben mitgeteilt und geht raus. Christian geht hinterher. Peewee sagt, er will auf keinen Fall in einen Rollstuhl, niemals. Und dann sagt Christian, also gut, dann gehen wir nach Hause. Und Peewee erwidert, ja, da könnt ihr mich dann voll labern. Nein, er will heute noch zurück nach Amerika. Das wird dann gar nicht mehr weiter erwähnt. Also sie tauchen dann später zu
Ja.
Hause auf und also
Ja.
offenbar, ja, ist er
Und
nicht nach
hier sehen wir
Amerika.
aber schon so einen Teil, finde ich auch, wo man, wir haben ja schön festgestellt, also der Peewee von David Bode war oft seinem Alter schon, für sein Alter auch schon sehr reif und weitreichend in der Überlegung und so. Und der Peewee von Meow Wolf ist das Gegenteil. Der ist sehr impulsiv und jetzt nicht langfristig denkend. Und da sieht man jetzt hier schon so einen kleinen ersten, man bekommt einen Vorgeschmack, sage ich mal so.
Also, wenn man jetzt mal die letzte Szene von David Bode oder die letzte Folge von David Bode zu Rate zieht, da gab es ja schon diesen Moment, wo Nele dann abgehauen war, die ist nach London gezogen und er hatte so diesen Moment, ich sitze hier immer noch in diesem popligen Eisenach. So, da hatte
Ja.
er schon Ähnlichkeit mit dem hier, der eben meint, ja, ihr könnt mich dann hier bei euch voll labern und so. So dieses Impulsive hatten jetzt beide. Ja, aber ansonsten. Mir fällt es ehrlich gesagt fast schwer, sie als eine Figur zu sehen, weil
Kann
sie
ich
auch
ja
optisch
verstehen.
so anders aussehen. Also, und auch Peewee war für mich in der Fassung von David Bode nie so dieser Mädchenschwarm irgendwie, der so mit den blonden, gestylten Surferhaaren und so. Also irgendwie hat man ihn da ganz schön neu strukturiert.
Ja, da hast du recht, das stimmt.
Michael ist am Telefon und erklärt Lisa, dass Peewee unter Schock steht. Sie soll aber noch nichts den Kindern sagen und auch ein bisschen aufpassen heute auf alle. Und Peewee und Christian sind dann im Auto. Anna ruft an, aber Christian drückt sie weg. Sehr vorbildlich mit der Freisprechanlage. Und daraufhin sehen wir dann Anna, die telefoniert mit der Wohnungsvermieterin, aber die Wohnung ist weg. Also jetzt eine realistische Darstellung von Wohnungssuche. Und Bernd kommt dazu und hat das gehört und meint, wie, du willst eine Wohnung mieten? Und Anna sagt, ja, ich kann mich ja hier nicht bei dir einnisten. Und Bernd sagt, lustigerweise, sie sagt nichts von wegen, dass sie Angst hat zu nerven oder so. Aber Bernd sagt, du nervst mich überhaupt nicht. Also, so von sich aus, du nervst mich überhaupt nicht, du kannst bleiben. Und ja, er ist auch froh, wenn er mal Gesellschaft hat. Und Anna ist sich nicht sicher, ob er das wirklich will. Und Bernd sagt, nee, Bernd ist auch bereit zu kochen. Ja, es ist komisches, komisches Gespräch. Also Bernd will, dass sie bleibt und Anna will gerne irgendwie eine eigene Wohnung.
Ja, ich kann auch mal kochen, ist ja ein Satz, wo du mal, wir hatten noch mal die Wette und wir haben gesagt, der Verlierer kocht, wo du doch dann meintest, na gut, dann habe ich in beiden Fällen verloren.
Ja,
Ein
genau.
bisschen wüsste man jetzt auch nicht, ist das jetzt sozusagen, wird es bei, also ich stelle mir jetzt Bernd gar nicht so als besonders guten Koch vor, aber das ist natürlich jetzt auch so, eigentlich ist das gemein von mir, weil es ist eigentlich nur Welt, das nur vor, wie sagt man, ein Vorurteil. Es gibt jetzt noch keine Hinweise darauf, dass er nicht kochen kann. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, er lebt so ein bisschen da in seiner eigenen Welt, in seinem Bürgermeisterbüro eher.
Jetzt mal Essen liefern.
Ja, das eher, genau.
Pivi und Christian sind nicht nach Amerika gefahren, sondern kommen in der Villa an. Paul fragt, ob er wieder hier wohnt, denn er wollte ihm ja Tennis beibringen. Und Christian erzählt, nee, Pivi hat Rückenschmerzen und Paul muss ja jetzt auch ins Bett und Pivi muss auch morgen früh aufstehen. Und deswegen kommt auch Lisa dann zu Paul und fragt, ob er heute mal Rosalie die Geschichte vom kleinen Kamel erzählen kann, die auch Konsti jeden Abend liest. Und Peewee kriegt eine SMS, die B-Probe war auch positiv. Und das führt zu einem emotionalen Moment, wo er sich so ganz betrübt auf die Bank setzt. Und Inge kommt zu ihm und tröstet ihn so ein bisschen. Und Christa nimmt das Handy, sieht, die B-Probe war positiv und hat einen sehr interessanten spielerischen Moment, als er wirklich so wie in so einem schlechten Actionfilm sagt.
Ja, dieses, oh nein, das könnte auch gut so ein so ein Meme-mäßiges werden, ne?
Ja. Oh no. Wir sind wieder bei Bernd Spengler und der guckt sich MDR an. Ich glaube wieder die berühmte Sendung Sport im Osten.
Ja.
Und Stadtderby zwischen Lok Leipzig und RB Leipzig. Das ist ganz interessant. Das war jetzt gerade noch mal kurz meine Recherche, weil ich gerade
Ah,
mal
nee.
geguckt habe, Lok Leipzig gegen RB Leipzig. Hat es nicht sehr oft gegeben. Viermal. Wobei 2009, 2010, gucke ich gerade mal. Aber doch, das muss dann tatsächlich das irgendwie erste Jahr oder so gewesen sein von RB Leipzig. In der Oberliga Süd.
Ach,
Das
krass.
wird wahrscheinlich nicht das Spiel gewesen sein, sondern eher das 2012-13 Saison Regionalliga Nordost, wo die beiden Teams zweimal aufeinander getroffen sind. RB Leipzig, Lok Leipzig 0-0 und Lok Leipzig, RB Leipzig 1-3. Ich glaube, das Letztere war hier das, was hier gezeigt wurde. Fand statt am 2. September 2012. Also wissen wir ungefähr, wann diese Folge spielt.
Ja, das ist jetzt so das etwas realistischere als Michael, der
Ja, genau.
festgestellt hat, dass in der Sommerpause irgendwie den Fernseher anmacht, um Spiele zu gucken und man so denkt, naja, welches Spiel wäre das denn gewesen sein?
Vor allem an einem Werktag im Hellen die
Genau.
Ergebnisse. Ja, vielleicht die australische Liga.
Mani Muscat, Grüße gehen raus.
Und ich habe das Gespräch hier nicht genau verstanden, was dann hier passiert. Also Anna meint, sie ist daran gewöhnt, allein zu leben und braucht es auch. Die ständige Zweisamkeit strengt sie an. Und Bernd hat so ein bisschen anscheinend Angst, dass sie für immer auf Wiedersehen sagen, wenn sie auszieht. Was ich nicht so ganz verstehe, die sind ja nicht 18 oder so, sondern die sind ja irgendwie ältere Leute. Also das heißt, sie dürften daran gewohnt sein, dass sie nicht zusammenleben.
Ja.
Vielleicht ist es auch nur das, also weil der letzte Satz ist irgendwie sowas wie, Bernd, ich gehe auf jeden Fall, oder ich komme auf jeden Fall gern ab und zu und räume die Küche auf, aber nicht immer. Also irgendwie, ich habe nicht so genau verstanden, was der Autor mir hier sagen wollte.
Ja, zumal Bernd ja auch da wirklich so ein bisschen also weiß nicht, irgendwie will er nicht, dass Anna geht. Auf der anderen Seite ist er doch selber auch irgendwie beschäftigt und so, guckt da irgendwie eher seinen Fußball und so. Irgendwie so richtig schlau wird man doch so aus ihm nicht, was er jetzt, ob er eher ein Familienmensch ist oder eher so ein Arbeitsmensch oder keine Ahnung. Noch erfahren wir nicht so richtig viel von ihm, ne?
Es könnte halt schon sein, dass die Andeutung ist, dass er nicht gern allein bleiben will, weil er ja sich in der letzten Staffel frisch von seiner Frau getrennt hat. Aber das ist ja jetzt auch durch den Zeitsprung schon wieder so lange her. Also das ist ja jetzt 3 Jahre her oder so.
Ja.
Clara kommt in ihr Zimmer und findet diese ganzen Make-up-Artikel und das Buch und freut sich darüber sehr. Währenddessen sitzt die Familie unten zusammen im Wohnzimmer. Die Familie heißt Peewee, Christian, Lisa und Inge. Und Peewee sagt, er will nichts außer Tennis spielen und jetzt kann er auch das nicht mehr. Und meint also, er will sich nicht operieren lassen. Und als Lisa meint, du musst, meint er, ich muss gar nichts. Und Christian fragt ihn, na, willst du denn lieber sterben oder wie? Und in dem Moment kommt Clara im Hintergrund dazu und belauscht das Gespräch, weil Clara wird eigentlich nach unten kommen, um sich für diese Kosmetikartikel zu bedanken. Peewee sagt, er will kein Pflegefall sein. Und Lisa sagt, trotzdem kann man sein Leben nicht wegwerfen. Und mit den unglaublichen Schmerzen, die du dann haben wirst, wirst du auch nicht leben können. Und Peewee meint, du weißt doch gar nicht, wie sich das anfühlt. Du hast ja ein perfektes Leben. Und Inge, hier ist der Moment, der einzige Inge-Moment, glaube ich, seit 3 Folgen, der irgendwie größer ist als ich habe die Hände gewaschen, ist, okay, wir brechen das jetzt hier ab, wir sind alle müde und zu aufgewühlt, Peewee soll schlafen gehen, Lisa soll nochmal nach den Kindern sehen und Christian einen Spaziergang machen. Christian soll bitte Peewee die Zeit geben, sich es nochmal zu überlegen. Und Christian sagt zu Peewee, für uns ist es auch furchtbar, deswegen bitte ich dich, fahre nicht nach Amerika, sondern denke wenigstens 1 oder 2 Tage darüber nach, ob du dich nicht operieren lassen kannst. Und Peewee sagt, okay, ich denke nochmal drüber nach.
Diese Art von Familienratssitzung gibt's irgendwie selten, oder? Dass so über das Schicksal von einer Person jetzt zu fünft oder so geredet wird, kann das sein? Also das letzte Mal war es, als Lisa dann den Heiratsantrag bekommen hat, aber an sich wird doch, glaube ich, auch in der Familie sehr viel übereinander gesprochen, was ja unbedingt gegen sie spricht, ne? Aber sozusagen ist es sehr viel, das Austarieren und sowas findet eigentlich meistens so zu zweit statt und dann sagt eine Person, mach du mal, keine Ahnung, sprich nochmal mit der Person darüber, dann spricht ja auch Person, aber so, dass so alle das so machen,
ja,
geht zu oft, ne?
Das stimmt. Also die Familie ist ja jetzt auch kleiner geworden irgendwie, hat man das Gefühl. Auch wenn die Anzahl an Personen gleich ist, aber so die Kinder haben jetzt nicht so das Mitspracherecht wahrscheinlich. Clara wächst jetzt so rein in diese Rolle, aber Paul und Rosalie sind da wahrscheinlich irgendwie nicht so dabei. Während Johannes so als jemand, der sonst doch oft vielleicht der Schiedsrichter war, nicht mehr dabei ist als Figur.
Ja, stimmt.
Also Inge ist da eigentlich die Einzige, die so ein bisschen hier, wie sie hier ja auch ist, so ein bisschen die Neutrale sein kann, die sagt, okay, jetzt führt das hier zu nichts mehr, wir machen jetzt mal nicht mehr weiter. Aber ja, klar, solche Szenen, ich glaube, früher hat es sie ab und zu gegeben, aber sind seltener geworden. Christian macht den nächtlichen Spaziergang und trifft auf Anna und sagt, er macht eigentlich nicht oft irgendwelche Nachtspaziergänge und entschuldigt sich dann bei ihr, dass er ihre Anrufe weggedrückt hat, weil sein Sohn ist schwer krank. Und Anna sagt, Gott sei Dank, und fällt dann auf, dass es sehr unpassend war, was sie gesagt hat. Aber sie war nur verwundert, dass sie ihn nicht erreicht hat und ist froh, dass da nichts Persönliches dahinter steckt, weil so hatte sie ihn gar nicht eingeschätzt. Christian fragt nach der Wohnung, was damit ist, und Anna sagt, die ist schon weg, aber die war eh nicht perfekt. Ist jetzt aber egal, wenn sie was tun kann für ihn, dann ist sie da. Manchmal hilft es ja schon, mit jemandem zu sprechen, der nicht zur Familie gehört. Das hat sie selbst von ihm gelernt. Also er kann jederzeit anrufen. Und dann werden sie von einem Auto weggehupt von der Straße.
So endet du eigentlich schon mal, machst du eigentlich dieses Angebot so manchmal, dass du jederzeit angerufen werden kannst?
Ganz selten. Weil es einfach auch nicht die Wahrheit ist, wahrscheinlich.
Du kannst jederzeit anrufen. Also ich bin da meistens...
Ich gehe da nicht ran, aber...
Genau, du, mein Handy ist meistens eh im Flugmodus. ich denke mir immer, wenn es nötig ist, das zu sagen, also wenn man Leute noch nicht so gut kennt, ist es irgendwie klar, also hier ist jetzt klar, aber gerade so, weiß nicht, ich würde dir sie jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, weil ich so denke, ist ja klar, also genauso wie irgendwer hat auch mal gesagt, und das stimmt auch, es gibt auch manchmal so diesen Satz, den kannst du nachts um 3 anrufen oder sowas und der hilft dir. Bei mir ist es jetzt so, weiß nicht, so ein krasses Merkmal ist das jetzt nicht, oder? Also, wenn ich dich jetzt nachts um 3 anrufe und sage, du Martin, ich bin in einer wahnsinnigen Notsituation, kann ich mir schwer vorstellen, dass du sagst, ja gut, dann morgen früh um 9 ist, habe ich auch noch nichts vor und der Wecker klingelt dann, da kannst du nochmal anrufen. So umgekehrt ist es auch so, dass wenn ich mich nachts um 3 melde und sage, mir ist gerade mein Kakao übergelaufen, sagst du, sorry, aber das ist jetzt nicht unbedingt nötig. Und weiß nicht, wer würde denn nachts um 3 anrufen in einer Riesennot? Also da bewährt, also weißt du, was ich meine?
Ich,
Also
ja, also vor allem, ich wundere mich darüber immer, dass, also ich habe nachts um 3, wenn ich wach bin, ist mein Handy an, wenn nicht, dann nicht. Also wenn man mich nachts um 3 anruft und ich gehe ran, oder sagen wir mal, mein Handy ist an, dann bin ich auch theoretisch wahrscheinlich noch bereit, ein Gespräch zu führen, weil dann bin ich ja noch wach.
ja.
Aber ich, wenn ich schlafen gehe oder so, was bei nachts um 3 auch wahrscheinlich ist, dann ist mein Handy aus. Also dann könnte ich gar nicht rangehen.
Hast du eigentlich das Haustelefon noch?
Ich habe das noch, ja, aber es verwendet eigentlich eine Person oder zwei.
Okay. Ich kann es ja bekannt geben hier. Nein. Da habe ich früher mal angerufen, als du noch kein Handy hattest.
Ach ja?
Ja, wo ich da habe ich angerufen, habe deine Mutter gefragt, ist Martin zufällig
So
da?
wie
Und
ganz früher. Ja.
2012 oder so, habe ich gesagt, ist Martin zufällig da? Und was war ihre Antwort? Ja, er ist sogar absichtlich da. Gut.
Weiß ich überhaupt nicht mehr. Das wirkt jetzt wirklich so wie erste Klasse oder so, dass man so beim Freund anruft, die Mutter geht ran und ja.
Ja, stimmt. Und dann habe ich noch geklingelt, ob du rauskommst zum Spielen. Nee, es war so 13. Klasse, habe ich angerufen.
Weiß ich überhaupt nicht mehr. Okay, aber cool.
Mein Beispiel vorhin war ein bisschen falsch. Ich wollte dir sagen, sozusagen, nicht, wenn ich anrufe nachts um 3 und ein Riesenproblem habe, sondern wenn jetzt irgendjemand, den du gar nicht so gut kennst, ein Riesenproblem hat, dann wirst du den ja genauso wenig ablocken wie mich. Umgekehrt wirst du mich aber auch bei trivialen Anlässen zusammenschnauzen, genauso wie andere. Also ich finde, das ist sozusagen, darauf wollte ich hinaus, so das
Ja,
Gemeinde.
also ich denke gerade noch mal so drüber nach. Also ich habe ja nun sehr viele berufliche Kontakte auch im Handy. Mein Handy ist gleichzeitig mein privates Handy und mein berufliches Handy. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wenn ich eine Nummer sehe oder einen Namen sehe von einem Arbeitskollegen, von einem meiner 1000 Anruferkontakten, dass ich da jetzt jederzeit rangehe. Also wenn ich sehe, die Arbeit ruft an, egal, vielleicht weiß ich gar nicht, dass derjenige, der aus der Arbeit ist, privat mich anruft, aber wenn ich sehe, die Arbeit ruft an, bin ich ab einer gewissen Zeit, und das ist auch relativ früh am Tag, nicht erst 3 Uhr nachts, sondern eigentlich schon so kurz nördlich von 18 Uhr, so habe eigentlich dann, nö, da gehe ich jetzt nicht mehr ran. So.
Ja,
Also
das ist spät
gerade neulich
überhaupt.
hatte ich wieder so einen Anruf, 19:50 Uhr, und da wusste ich halt, okay, also was auch immer der mir jetzt sagt, ist es keine gute Nachricht. So. So. Und da habe ich dann, also, ja, kann er mich erstmal raufsprechen und dann höre ich später ab, und wenn ich dann merke, es ist irgendwas ganz Dringendes, dann muss ich da nochmal handeln. Aber da habe ich jetzt eigentlich keine Lust mehr zu sprechen so richtig, sondern dann muss ich die Mailbox-Nachricht später abhören und dann nochmal reagieren. So. Aber das war dann auch tatsächlich so, das war. Ach ja, komm, das führt jetzt zu weit. Das führt jetzt zu weit. Sonst verzetteln wir uns hier und so Folgen werden länger und länger. Nachts liegt Piwi wach und Clara kommt herein. Piwi tut so, als wenn er schläft. Und sie wollte nur sagen, dass sie ihn lieb hat und dass er hier bleiben soll. Sie passt auch auf ihn auf, so wie er früher auf sie. Und sie braucht ihren großen Bruder. Und als Clara wieder geht, tut Piwi wieder so. Also Piwi hat so getan, als wenn er schläft. Und dann sehen wir, okay, also er ist wach. Also er hat das alles gehört. Michael ist ja übrigens der viel, viel realistisch gezeichnetere Arzt als Christian. Christian hat mitten am Tag mal Zeit, Spaghetti-Eis essen zu gehen. Michael schläft dagegen nachts in der Klinik für einen kurzen Moment auf der Couch. Und Christian kommt herein und sagt, Piwi will lieber Schmerzen haben, als gelähmt zu sein und sich operieren zu lassen. Er erkennt ihn gar nicht mehr wieder. Er lebt nur noch für Tennis. Er hat nicht mal eine Freundin oder einen Kumpel. Und jetzt fehlt ihm der Lebensinhalt. Michael sagt, er ist 21, da flüchtet man nicht vor dem Tod, man flirtet sogar mit ihm, aber man fürchtet sich davor, ein Krüppel zu sein und nicht mehr von den Mädchen angehimmelt zu werden. Das versteht Christian auch, aber er hatte in den letzten Monaten das Gefühl, nach Marlenes Tod geht es jetzt erst endlich mal wieder bergauf, aber wenn Piwi jetzt auch noch stirbt, dann ist das der Tod. Und Michael antwortet, Piwis Chancen sind gut, je länger er darüber nachdenkt, desto wahrscheinlicher ist es, dass er sich für die OP entscheidet. Und Christian fragt eine Frage, die unbeantwortet bleibt. Was, wenn wir uns irren? Und wenn er wirklich im Rollstuhl landet, wird er uns das jemals verzeihen können?
Ja, der Konflikt ist schon auch dann ganz interessant, weil da diese Verantwortungsebene halt irgendwie so reinkommt, ne? Ich meine, die Frage müssen sich ja auch bei anderen Patienten und Patientinnen stellen. Aber ja, klar, hier kommt es nochmal so zutage, weil das ein innerfamiliärer Konflikt ist.
Es hat wieder so ein typisches Ding. Ich glaube, es hat Matthias damals auch in einem Interview gesagt, wo er einen Befund erstellen musste für sein Enkelkind und dann irgendwie noch zwei zweite Meinungen eingeholt hat, wo er sich sonst ganz sicher wäre, wenn es um die eigene Familie geht, dann ist es halt ein bisschen schwieriger.
Ja.
Am Morgen sehen wir Piwi eine Tasche packen und er geht leise aus dem Zimmer. Und später hören wir dann Christian durch die Villa Piwis Namen rufen und auch Clara und Inge haben ihn nicht gesehen. Seine Sachen und sein Pass sind aber noch da, also er kann nicht irgendwie heimlich abgereist sein, aber seine Tennissachen sind weg. Und Christian sagt, oh Gott, er wird doch nicht so verrückt sein und Tennis spielen. Und sie gehen, also er und Clara gehen zum Tennisplatz und Piwi spielt Tennis und sagt zu Christian, dir kann man wirklich nicht entkommen, oder? Und er entschuldigt sich, er wollte eigentlich zurück sein, bevor die anderen aufwachen. Er wollte nur einen letzten Satz schlagen, weil es ja eine Weile dauern kann, bis er das wieder machen kann. Und ist dann bereit, in die Klinik zu fahren. Christian macht den Anruf bei Michael, dass sie unterwegs sind, aber währenddessen hat Piwi sofort wieder einen Rückenschmerzanfall und Clara muss den Krankenwagen rufen. An der Klinik kommt Michael dann dazu, holt ihn vom Krankenwagen ab, sagt zu Piwi, er bekommt gleich was gegen die Schmerzen. Professor Keil ist auch bereit und Piwi, bevor er den Vertrag, wenn man das so nennt, unterschreibt für die OP, sagt, er möchte keine Wiederbelebung und keine künstliche Ernährung, falls er ins Koma fällt. Und das wird ihm versprochen. Und Christian sagt, er wird immer bei dir sein, immer bei Piwi sein. Und Piwi sagt, danke, Papa. Er hat ihn lieb und alle haben Tränen in den Augen. Und als kleinen lustigen Moment sagt Piwi zu Clara, jetzt wird hier nicht geheult, Clara. Obwohl er auch selber. Obwohl er auch selber Tränen in den Augen hat. Im Flur kommt Lisa dann dazu und sagt, sie will ihm einen Kuss geben, weil sie jetzt endlich mal darf, obwohl er es früher immer gehasst hat. Piwi sagt, aber nur einen. Und dann sagt Lisa, wir sehen uns im Aufwachzimmer. Im Garten kommt Paul zu Inge, fragt, wo Piwi ist. Inge sagt, er ist im Krankenhaus. Das mit seinem Rücken war doch schlimmer als gedacht. Leider können wir ihn auch noch nicht besuchen. Er wird operiert. Es ist gerade ziemlich gefährlich. Aber er wird ganz bestimmt wieder gesund. Papa und Clara sind bei ihm und passen auf ihn auf. Und Paul meint, er will auch aufpassen, will auch hin und ihm den Glücksstein geben, der immer hilft. Dann kommt Anna zur Praxis von Familie Dr. Kleist, die heute geschlossen ist, und trifft Dora, die gerade die Ablage macht. Anna gibt Nora einen Kuchen als Entschädigung. Nora hätte gern, dass alles, was Krach macht, bis morgen erledigt ist. Da haben sie nämlich auch noch zu. Und Anna fragt, ob der Doktor krank ist und Nora erzählt, was los ist, sagt, sie darf das eigentlich gar nicht sagen, aber sie macht sich solche Sorgen um Piwi. Und Anna bietet an zu bleiben und noch ein bisschen Kaffee zu trinken und lädt sie ein, mit nach oben zu kommen und ihren Rat bei der Einrichtung zu geben. Und Noras Augen funkeln, sagen wir mal so, und sagt, ja, ich hatte mir auch schon so meine Gedanken gemacht.
Wäre cool, wenn sie es abgelehnt hätte und klar gesagt hätte, ach, sowas interessiert mich überhaupt nicht.
Und wäre auch witzig, wenn in der nächsten Folge dann die Praxis in diesem Rosaton und mit Hanftapete und so erscheint, genauso wie sie sich das da oben gedacht hatte, nicht die Praxis, sondern die Kanzlei.
Ja, das stimmt. Und außerdem ist sie dann Rechtsanwaltsfachangestellte. Und redet da mal gut zu, was eine gute Aura für die Mandanten wäre und so.
Genau. Ja, Piwi wird operiert, Christian ist draußen, operiert nicht mit dieses Mal. Also Michael und Professor Keil machen die Operation. Und Christian geht zu Clara, sie fragt, warum es so lange dauert. Lisa kommt dazu, der Tumor wurde also schon entfernt und sagt, der sieht gutartig aus, aber fragt die anderen, wie es läuft. Und Christian sagt, es ist jetzt die entscheidende Phase, sie sind am Rückenmark. Inge und Paul sind auf der Straße und holen jetzt Rosalie von der Kita ab, dann geht's nach Hause. Paul möchte unbedingt auch in die Klinik, weil er hat jetzt mitbekommen, alle sind da, bis auf ihn. Und Inge meint, er ist einfach noch zu klein. Aber Paul erwidert, ich bin auch Teil der Familie. Und Inge sagt, na gut, dann organisieren wir es irgendwie, dass Rosalie abgeholt wird und dann irgendwie zu irgendeiner Freundin oder irgendwas kurz geht. Und wenn wir das hinkriegen, dann können wir in die Klinik fahren. Zeitsprung, Inge und Paul kommen in der Klinik an, es hat geklappt. Und in genau in dem Moment kommt Piwi dann auch aus der OP, aber ist noch in der Narkose. Professor Keil sagt, alles ist gut gegangen, das Gewebe sah gutartig aus. Michael sagt, morgen werden die ersten Tests gemacht, aber es sieht nicht nach Lähmungserscheinungen aus. Inge kriegt so ein paar Rührungstränen, woraufhin Professor Keil sagt, na, da ist doch eher ein Lachen angebracht bei so viel Mühe, die wir uns gegeben haben.
Auch irgendwie ein etwas realer Kommentar. Ne?
Und Inge sagt, ihr habt doch sicher alle Hunger, sie hat Rouladen gemacht. Michael fragt, wo Lisa ist, aber die hat eine Nachtwache aufgebrummt bekommen. Und alle gehen. Und während alle gehen, kriegt Christa noch den Anruf von Nora, die erzählt, dass sie und Anna da irgendwie jetzt ja, diese Einrichtung machen. Und dass alles gut verlaufen ist, erfährt Nora und auch Anna dann mit diesem Telefonat. Und die letzte Szene ist der Sonnenaufgang in Eisenach und Piwi wird wach. Michael macht, oder Piwi ist wach. Michael macht Reflextests am Fuß und an den Beinen. Er spürt alles und kann die Zehen bewegen. Michael sagt, alle Nerven sind intakt geblieben, ein bisschen Geduld und er kann wieder laufen, aber, und das meint er ganz wörtlich, Schritt für Schritt. Das Wichtigste ist jetzt Geduld. Piwi dankt und sagt, er war echt blöd. Und Christian sagt, wenn du mir nochmal so einen Schrecken einjagst, und alle ergänzen den Satz, die in der Szene sind, dann reiß ich dir den Kopf ab.
Folge 55, Peeves Heimkehr. Und es war ja nicht nur seine Heimkehr, sondern es war auch noch seine gesundheitlichen Probleme, seine Operation und seine Verzweiflung, seine Wut und seine Entscheidung über die OP. Also er war jetzt wirklich so im Mittelpunkt, also wurde gleich, das ist wahrscheinlich auch schon so ein etwas taktischer Move, dass man eine Person schon schnell in den Mittelpunkt drückt, die jetzt irgendwie neu dabei ist. Weißt du schon, ich weiß jetzt nicht, was der Ausblick auf die kommende Folge ist, aber weißt du schon, wie es weitergeht mit ihm?
Also der Ausblick deutet was an, aber konkret nein. Also
Okay, dann lasse ich es auch noch
ja.
mal offen. Also ich finde, diese Familiendynamik, die jetzt da neu dazukommt, ist natürlich eine etwas andere, gerade weil Johannes fehlt. Ist aber auch so, weiß nicht, dass ich jetzt eigentlich diese Offenheit noch so mag. Diese Frage, gehört denn Anna jetzt bald irgendwie zur Familie? Was wird da passieren? Wie wird das dann kommen? Ich mag ja eigentlich den Piwi ganz gerne. Also eigentlich, mir gefällt es ganz gut.
Es ist interessant, weil Peewee ja in der Serie steht er im Vorspann, also er gehört zum Hauptcast, aber in der Handlung ist er immer noch Gast. Also er ist immer so in diesem Zustand von wegen, ja, er könnte jetzt auch demnächst zurück nach Amerika und dann muss er wieder da nach Erfurt und hier nach dort und so weiter. Also er wohnt noch nicht bei ihnen. Und es deutet sich ja aber an, dass, also bisher hat man halt immer in jeder Folge der Staffel 5 einen Weg gefunden, ihn irgendwie einzubauen. Irgendwann muss es aber den Status quo geben, dass er da ist und dass man nicht jedes Mal sagt, ah ja, jetzt ist übrigens Peewee auch gerade mal wieder da. Sonst müsste man ihn ja nicht zum Hauptcast befördern.
Ne.
Also mal schauen, wie man damit dann umgeht. Ja, also ich fand auch, die Story hat sich ja in der letzten Folge angedeutet so ein bisschen. Und da haben wir ja schon eine Szene gesehen, wo Peewee sich so an den Rücken fasst. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön. Also ich glaube, das ist immer was, was ich begrüße, wenn man merkt, da hat man schon mal was eingebaut für eine nächste Folge oder für eine übernächste Folge und man kann dann später zurückgehen und sagen, ach, guck mal, hier war schon ein Hinweis darauf, was denn da in der nächsten Folge passiert oder so. Das fühlt sich angenehmer an für mich, denn fühlt sich so eine Staffel mehr an wie aus einem Guss, als wenn man einfach immer sagt, unser Fall der Woche ist das. Wir haben Frau Nebenhandlung und Herr Nebenhandlung und sie ist das und er macht das. So, und wenn speziell wenn eben diese Medizin-Stories, habe ich am Anfang schon gesagt, auch mit einer Figur von uns zu tun hat, dann ist das ganz cool. Aber ich erinnere mich auch immer wieder gern zurück an diese Hans-Tromberger-Geschichte in Staffel 1, wo wir schon relativ früh Tromberger und Klaus Kleist diese Wiese ausmessen sehen. Und dann wird es später so eine große Story, ob Johannes dieses Grundstück verkauft an Klaus, um da Geld zu verdienen mit. Also, das sind nicht immer ganz cool. Und generell die beiden Nebenstories, also die Nebenstory Anna und Bernd ziehen sie auseinander. Anna und Christian, was geht da zwischen denen? Das war alles durchschnittlich, das war okay, aber muss man jetzt nicht groß drüber reden, denke ich. Das zentrale Thema ist die PV-Story und die war gelungen und von daher ist dann auch die Folge, denke ich, gelungen.
Kannst du denn jetzt hier die andere Story mit der Frau, die zusammengebrochen ist, fandst du die unnötig oder weil sie hat
Ich.
ja irgendwie echt dann so plötzlich gefühlt abgebrochen, ne?
Ja, was war mit der? Also, weiß ich nicht. Ist so ein Zwei-Szenen-Ding, aber sie ist einfach. Ich weiß nicht genau, was es bringen soll, aber.
Ja, da gibt
Ja.
es vielleicht noch einen kleinen Abzug, ne? Irgendwie, das ist so dramaturgisch irgendwie wenig hilfreich und
Ja, ich
dann.
überlege auch gerade, ob es irgendwie Christian an einen Ort gebracht hat, wo er sein musste, um sofort da zu sein. Aber ich glaube nicht, weil
Nee.
es ist ja dann so, dass er dann diesen Anruf macht bei der Klinik und dann geht er nach unten und kommt wieder nach oben und kriegt dann den Anruf, er muss in die Klinik. Also, ja, also irgendwie, das erschien mir sehr sinnlos, ja. Aber wer weiß, was mit Frau Wegert noch passiert.
Vielleicht wird sie ja jetzt Teil des Hauptcasts.
Vielleicht wird sie seine neue Frau.
Oder das, genau.
Oder die 90-jährige Mutter.
Alles offen, alles offen. In dieser Folge gab es ja eventuell auch so Aussagen, wo du sagst, die sind Dahlmann verdächtig. Hast du einen Sushi Dahlmann?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Ich habe einen. Nein, Dahlmann
Oh, ich
geht
glaube,
auch.
der wird gut, ne? Kann es sein, dass der gut wird? Nebensatz? Das ist
Auch mal gucken. Also,
okay.
er ist auf jeden Fall unser Lieblingsdahlmann im Moment. Unser geliebter, von Walter Plate dargestellter Bernd Spengler.
Ja.
Und zwar in der Szene, wo er rausfindet, dass Anna gerne ausziehen will. Also hatte ich ja schon gesagt, du nervst mich überhaupt nicht. Das ist aber nicht der Satz, sondern er sagt so, doch, bleib doch da. Ich bin froh, wenn ich Gesellschaft habe. Und by the way, willst du nicht heute mal kochen?
Ja.
Und als sie dann so sagt, naja, ich weiß nicht so genau, ich glaube, du kannst besser kochen als ich, dann sagt er, na gut, ich bin bereit zu kochen, aber dann räumst du die Küche auf und sagt dann noch so, hehehe, die Karrierefrauen. So.
Ja, wieder gut beobachtet, ja. Zumal er noch, ah nee, er hat was zu trinken in der Hand, ne?
Ja, so von wegen so, du Karrierefrau, du mit deiner Anwaltskanzlei und so weiter. Wenn du nicht kochen willst, dann räumst du wenigstens die Küche auf.
Ich krieg euch noch klein, euch
Ja,
fett.
genau.
Ja, das stimmt. Das ist ja sehr, sehr, sehr seltsame Verhaltensweisen. Ja, Walter Plate, also nicht Walter Plate, aber Bernd Spengler, also man kann sagen, wirklich Home Run. Das ist wirklich so. Können wir mal später, kann man so ein symbolisches Bild machen? Wie das so wie bei nicht Tortendiagramm, sondern so Balkendiagramm, wie das so nach und nach wächst. Und ich könnte mir vorstellen, am Ende wird der Spengler-Balken eskalieren.
Vor allem könnte ich mir halt vorstellen, prozentual gesehen mit der Anzahl an Episoden, in denen Bernd Spengler aufgetreten ist es halt schon eine relativ hohe Zahl, weil Christian Kleist hat zwar die meisten absoluten Dahlmanns, sage ich mal, aber er ist halt auch in jeder Episode dabei und Bernd Spengler ist seit Staffel 4 und hat schon ordentlich aufgeholt jetzt.
Ja, das stimmt. Ja, bei mir geht er an Lisa.
Ui.
Ja, und zwar sehr einfach für diese völlig selbstverständliche, also sie macht es ja ganz kurz zum Thema, dass sie das von Pivi nicht erzählen darf. Für mich ist es weniger das Problem, dass sie es weiter erzählt. Also Pivi sagt, erzähl nicht, dass ich diese Medikamente nehme und sowas oder diese Tabletten nehme. Und sie erzählt es ja dann doch. Und informiert ihn ja überhaupt nicht darüber. Und das finde ich nicht in Ordnung. Also das, sie kann ja sagen, okay, der Notfall gebietet es, dass ich jetzt meinem Mann, dem Arzt oder meinem Freund, dem Arzt Bescheid gebe, damit der sich darum kümmert. Aber dass plötzlich so Michael so ganz mir nichts auftaucht, Was hat sie gepetzt? Ja, und zwar zu Recht. Und jetzt kümmern wir uns darum gar nicht mehr. Das finde ich ja schon noch so ein Vertrauens. Also wenn sie Piwi anruft und sagt, du Piwi, ich habe hier gerade eine Notfallmitteilung bekommen, rausbekommen, was das ist. Ich habe mit mich, so, dann ist es, finde ich, was anderes. Aber dass man so völlig selbstverständlich gegenüber der anderen Person darüber hinweggeht, finde ich nicht richtig.
Ja, also wahrscheinlich ein, zwei klärende Gespräche mehr wären da ganz gut gewesen, aber sind wahrscheinlich einfach dramaturgisch nicht vorgesehen gewesen.
Ja.
Ja, Lisa Kleist ist bei dir ja auch ganz gut dabei, immer jetzt auch auf Platz 3, Punkt gleich mit Marlene.
Oh, okay.
Ja, also könnte auch noch,
Kommen auf dem Treppchen.
also könnte vor allem Johannes noch verdrängen, der ist noch 2 Punkte entfernt.
Ja, da gebe ich hier gute
Da
Möglichkeiten.
geht noch was.
Ja.
Gut, die nächste Folge von Familie Dr. Kleist heißt Schwestern. Ich weiß nicht so genau, also das, was ich jetzt gleich vorlese, hat nichts mit Schwestern zu tun. Also mal gucken, wie viel Raum das dann wirklich einnimmt, was ich jetzt vorlese, aber wir werden sehen. Peavy hat letztlich eingesehen, dass eine Operation lebensnotwendig war und hat den Eingriff gut überstanden. Die Kleists sind heilfroh und überraschen ihn mit einem Frühstück im Krankenhaus. Als Christian sich nach den genauen Operationsergebnissen erkundigt, muss ihm Michael eine erschütternde Nachricht überbringen.
Und was glaubst
Wahrscheinlich, dass er eine Schwester ist.
du? Oder noch eine hat, Christian, du hast noch ein Kind. Die hat noch eine Schwester. Irgendwie so eine vollkommen unlogische,
Genau.
eine erschütternde Diagnose. Okay. Na, warte mal.
Erschütternde Nachricht.
Nachricht. Ah,
Ja.
Nachricht. Ah,
Ja.
das ist natürlich noch was anderes. Vielleicht ja auch sich selbst betreffend.
Ach so, aber ich meine, als er nach den Operationsergebnissen sich erkundigt, muss ihm Michael einer.
Ist die OP denn gut verlaufen? Denkt Pivi, du was völlig anderes. Um Pivi geht's hier nicht. Es geht um mich.
Na, oder ich fände es gut, wenn, was könnte bei einer OP passieren, was erschütternd ist, aber was nichts mit dem Patienten zu tun hat? Also so, ja, wie ist es denn genau gelaufen? Du, weißt du was? Bei der OP ist was schiefgegangen. Ich habe mir einen Finger abgeschnitten.
Das ist uns erst im Nachhinein aufgefallen. So ein richtiger trotteliger Arzt. Ja.
So wie
Oder,
dein
oder.
alter Assistenzkollege da, der dir gegenüber
Ja.
stand dann.
Ja, stimmt. Entweder das oder die erschütternde Nachricht: Ich habe zu wenig Geld abgerechnet bei der Krankenkasse für die OP. Und dann merkt man, dass
Ja!
plötzlich so ein völliger, dass Michael so ein total geldgieriger Hansel ist.
Nein, weißt du, was passiert? Eine, die erschütternde Nachricht ist, Pivi ist nicht krankenversichert.
Ah, oh.
Und Christian ist jetzt hochverschuldet. 50.000 muss er jetzt.
Und muss dann diesen Typen aus der dritten Staffel anrufen, wie der damals mit seinem Problem umgegangen ist, um sich Hilfe zu holen.
Und er sagt dann, na, vielleicht können Sie ja die Sozialhilfe anrufen. Vielleicht kann die da was machen.
Tschüss. Ja. Und fortan zahlt Piwi ordentlich Miete.
Und die weiteren Folgen finden dann in einer Einraumwohnung statt.
Genau.
Ah, gute Ideen auf jeden Fall für die nächste Folge.
Ja.
Mal gucken, ob es wirklich so kommt oder ob es etwas ernsthafter ist, als wir das jetzt vorhersagen. Du wirst ja wahrscheinlich jetzt sofort nach der Aufnahme die nächste Folge gucken, weil du bist ja momentan Kleist-Junkie und guckst immer sofort. Ich krieg dann immer Nachrichten, wann nehmen wir auf, wann nehmen wir auf?
Ja.
Also, ja. Aber auf jeden Fall, wenn wir in 7 Tagen wieder zurück sein, in Audioform, dann gibt es diese Folge auf die Ohren. Und mal gucken, ich weiß jetzt gar nicht. Wir werden, glaube ich, länger und länger. Also ich glaube, wir können uns davon verabschieden, jemals wieder die 60-Minuten-Grenze einzuhalten. Momentan sind wir immer locker bei 70, manchmal sogar noch drüber. Also, aber egal. Ich hoffe, dass der eine oder andere es verschmerzend wird, dass wir uns manchmal ein wenig länger auslassen über die Dinge.
Falls nicht und euch das nicht gefällt, ich glaube, es gibt einen anderen Podcast noch, den man hören kann, irgendwo auf Spotify.
Ja, wie hießen denn
Ungerecht.
noch?
Da ging es um auch, da geht es um Weltgeschehen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, wissen wir nicht.
Ja, da war irgendwas. Ja,
Noch,
ja.
es gibt auf jeden Fall zwei Podcasts generell.
Ja, ich glaube, es soll auch noch einen dritten geben demnächst.
Ah,
Ja,
oh,
ja,
okay, sind wir mal
ja,
gespannt.
ja, mal schauen.
Mal abwarten. Noch sind wir einer von zweien. Genau, in diesem Sinne, bleibt uns treu und passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es da wieder heißt. Martin, jetzt bist du dran, damit. Nein, Quatsch, keine Ahnung.
Wenn es dann wieder heißt, Schwestern?
Wenn es da wieder heißt, Schwestern. Perfekt. Ja. Das ist doch ein grandioser Abschied.
Also ich würde sagen, das war das holprigste Ende, was wir jemals hatten, aber ich glaube, das nehmen wir so.
Okay, perfekt. Also dann, bis nächste Woche. Tschüss.
Weißt du, was wir gerade verpasst haben?
Irgendein Fußballspiel?
Nee, guter Abschlusssatz wäre doch gewesen, wenn es dann wieder heißt, Familie Dr. Kleist.
Ah, ja.